Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker.
83 Jahre ist es her, dass in Österreich und in Deutschland in der Nacht vom 9. auf den 10. November organisierte Überfälle auf tausende Menschen stattfanden. Hunderte wurden ermordet, viele nahmen sich das Leben. Wohnungen, Geschäfte, Versammlungsräume, Gotteshäuser wurden geplündert und zerstört. Die Novemberpogrome des Jahres 1938 machten deutlich, dass der staatliche Antisemitismus alle Menschen in Österreich und in Deutschland in ihrer Existenz bedrohte, die von den Nazis als jüdisch klassifiziert wurden. Was sich 1938 ereignete, hatte sich bereits in den Jahren zuvor abgezeichnet. Bertolt Brecht, einer der bekanntesten Theaterautoren Deutschlands, war 1933, nachdem die Nationalsozialisten nach dem Reichstagsbrand die Verfolgung Andersdenkender intensiviert und die Grundrechte der Verfassung außer Kraft gesetzt hatten, vor den Nazis geflohen. Sein Leben war bedroht gewesen. In der Emigration in Dänemark begann er mit der Schauspielerin und Schriftstellerin Margarete Steffin für ein Theaterstück Szenen zu schreiben, die Alltagsereignisse im Nationalsozialismus dokumentierten. Charakteristische Situationen der gesellschaftlichen Verhältnisse, die der Faschismus etablierte. Furcht und Elend des Dritten Reiches ist der Titel dieser 24 Szenen. Klaus Gmeiner, Hörspielchef des Landesstudios Salzburg, hat Ende der 1970er Jahre einige dieser Szenen für eine Hörspielproduktion ausgewählt. Furcht und Elend des Dritten Reiches, so schrieb Margarete Steffin, beruhe auf Zeitungsnotizen und Augenzeugenberichten.
Die deutsche Heerschau. Als wir im 5. Jahre hörten, jener, der von sich sagt, Gott habe ihn gesandt, sei jetzt fertig zu seinem Krieg, geschmiedet sei Tank, Geschütz und Schlachtschiff, und es stünden in seinen Hangars Flugzeuge von solcher Anzahl, dass sie, erhebend sich auf seinen Wink, den Himmel verdunkeln würden, da beschlossen wir uns umzusehen, was für ein Volk, bestehend aus was für Menschen, in welchem Zustand, mit was für Gedanken er unter seine Fahne rufen wird. Wir hielten Heerschau. Dort kommen sie herunter. Ein bleicher, bunter Haufe. Und hoch voran ein Kreuz auf blutroten Flaggen. Das hat einen großen Haken für den armen Mann. Und die, die nicht marschieren, kriechen auf allen Vieren in seinen großen Krieg. Man hört nicht stöhnen noch klagen, man hört nicht murren noch fragen vor lauter Militärmusik. Sie kommen mit Weibern und Kindern, entronnen aus 5 Wintern. Sie sehen nicht 5 mehr. Sie schleppen die Kranken und Alten und lassen uns Heerschau halten über sein ganzes Heer. Der Verrat. Dort kommen Verräter. Sie haben dem Nachbarn die Grube gegraben. Sie wissen, dass man sie kennt. Vielleicht die Straße vergisst nicht? Sie schlafen schlecht? Noch ist nicht aller Tage End. Breslau, 1933. Kleinbürgerwohnung. Eine Frau und ein Mann stehen an der Tür und horchen. Sie sind sehr blass.
Jetzt sind sie drunten.
Noch nicht.
Sie haben das Geländer zerbrochen. Er war schon bewusstlos, wie sie ihn aus der Wohnung geschleppt haben.
Ich habe doch nur gesagt, dass das Radio mit den Auslandssendungen nicht von hier kam.
Du hast doch nicht nur das gesagt.
Ich habe nichts sonst gesagt.
Schau mich nicht so an. Wenn du nichts sonst gesagt hast, dann hast du eben nichts sonst gesagt.
Das meine ich auch.
Warum gehst du nicht hin auf die Wache und sagst aus, dass sie keinen Besuch hatten am Samstag?
Ich gehe nicht auf die Wache. Das sind Tiere, wie sie mit ihm umgegangen sind.
Es geschieht ihm recht. Warum mischt er sich in die Politik?
Aber sie hätten ihm nicht die Jacke zu zerreißen brauchen. So dick hat es unser einer nicht.
Auf die Jacke kommt es doch nicht an.
Sie hätten sie ihm nicht zerreißen brauchen.
Die Berufskrankheit. Es kommen die Herren Mediziner, des Staates willfährige Diener, sie werden bezahlt per Stück. Was die Schinder ihnen schicken, sollen sie zusammenflicken. Sie schicken es wieder zurück. Berlin 1934, Krankensaal der Charité. Ein neuer Kranker ist gebracht worden. Schwestern schreiben eben auf die Schiefertafel am Kopfende seines Bettes seinen Namen. Zwei Kranke in den Betten nebenan unterhalten sich.
Was ist das für einer?
Ich habe ihn schon im Verbandraum gesehen. Ich bin neben seiner Tragbare gesessen. Er war da noch bei Bewusstsein. Aber er hat nichts geantwortet, als ich ihn fragte, was ihm fehlt. Er ist am ganzen Körper eine Wunde.
Da brauchtest du ihn doch nicht zu fragen.
Ich habe es doch erst gesehen, als er dann verbunden wurde.
Ruhe, der Professor.
Meine Herren, Sie haben hier einen sehr schönen Fall, der Ihnen zeigt, dass ohne immer erneutes Fragen und Nachforschen nach den tieferen Ursachen der Erkrankung die Medizin zu einer bloßen Quacksalberei herabsinkt. Der Patient hat alle Erscheinungen einer Neuralgie und wurde lange Zeit daraufhin behandelt. In Wirklichkeit leidet er aber an der Renault'schen Krankheit, die er sich in seinem Beruf als Arbeiter an Presslufthammerwerkzeugen zugezogen hat. Also eine Berufskrankheit, meine Herr. Wir behandeln ihn erst jetzt richtig. Sie sehen aus diesem Fall, wie falsch es ist, wenn man den Patienten nur als einen Bestandteil der Klinik betrachtet, anstatt zu fragen, woher kommt der Patient, wo hat er sich seine Krankheit zugezogen und wohin geht der Patient zurück, wenn er behandelt ist. Welche drei Dinge muss ein guter Arzt können? Erstens.
Fragen.
Zweitens.
Fragen.
Drittens.
Fragen, Herr Professor.
Richtig, Fragen. Und vor allem nach den
sozialen Verhältnissen, Herr Professor.
Nur keine Furcht, das Auge auf das Privatleben des Patienten zu lenken, das oft leider Gottes ein recht trauriges ist. Wenn ein Mensch einen Beruf auszuüben gezwungen ist, der ihn über kurz oder lang körperlich zugrunde richten muss, sodass er sozusagen stirbt, um nicht zu verhungern, dann hört man das nicht gern, also fragt man danach auch nicht gern. So, Schwester, was ist mit dem Mann?
Der Patient ist aus Oranienburg.
Ach so. Schreiben Sie, Schwester, Quetschungen im Rücken und an den Schenkeln, offene Wunden am Bauch. Sonstiger Befund?
Blut im Urin.
Einlieferungsdiagnose?
Eingerissene linke Niere.
Muss erst noch geröntgt werden.
Grund der Erkrankung, Herr Professor?
Was ist denn angegeben?
Als Grund der Erkrankung ist Sturz von der Treppe angegeben.
Sturz von der Treppe? Warum sind die Hände angebunden?
Der Patient hat seinen Verband schon zweimal abgerissen, Herr Professor.
Warum?
Woher kommt der Patient und wohin geht der Patient zurück?
Wenn der Patient unruhig ist, geben Sie Morphium. Nun, geht es schon besser? Wir kommen schon wieder zu Kräften.
Ein Arbeiter aus Oranienburg eingeliefert.
Also auch eine Berufskrankheit.
die jüdische Frau. Und dort sehen wir jene kommen, denen er ihre Weiber genommen. Jetzt werden sie arisch gepaart. Da hilft kein Fluchen und Klagen. Sie sind aus der Art geschlagen. Er schlägt sie zurück in die Art. Frankfurt, 1935. Es ist Abend. Eine Frau packt Koffer. Sie wählt aus, was sie mitnehmen will. Mitunter nimmt sie wieder etwas aus dem Koffer und gibt es an seinen Platz im Zimmer zurück, um etwas anderes einpacken zu können. Lange schwankt sie, ob sie eine große Fotografie ihres Mannes, die auf der Kommode steht, mitnehmen soll. Dann lässt sie das Bild stehen. Sie wird müde vom Packen und sitzt eine Weile auf einem Koffer, den Kopf in die Hand gestützt. Dann steht sie auf und telefoniert.
Hier Judith Keit. Doktor, sind Sie es? Guten Abend. Ich wollte nur eben mal anrufen und sagen, dass ihr euch jetzt doch nach einem neuen Bridge-Partner umsehen müsst. Ich verreise nämlich. Nein, nicht für so sehr lang, aber ein paar Wochen werden es schon werden. Ich will nach Amsterdam. Ja, das Frühjahr soll dort ganz schön sein. Ich habe Freunde dort. Nein, im Plural, wenn Sie es auch nicht glauben. Wie ihr da Bridge spielen sollt. Aber wir spielen doch schon seit 2 Wochen nicht. Natürlich. Fritz war auch erkältet. Wenn es so kalt ist, kann man eben nicht mehr Bridge spielen, das sagte ich auch. Oh nein, Doktor, wie sollte ich? Thekla hatte doch auch ihre Mutter zu Besuch. Ich weiß. Warum sollte ich sowas denken? Nein, so plötzlich kam es gar nicht. Ich habe nur immer verschoben. Aber jetzt muss ich. Ja, aus unserem Kinobesuch wird jetzt auch nichts mehr. Grüßen Sie Thekla. Vielleicht rufen Sie ihn sonntags mal an. Also, auf Wiedersehen. Ja, sicher. Gern. Adieu. Hier Judith Keit. Ich möchte Frau Schöck sprechen. Lotte? Ich wollte rasch adieu sagen, ich verreise auf einige Zeit. Nein, nein, mir fehlt nichts, nur mal ein paar neue Gesichter zu sehen. Ja, was ich sagen wollte, Fritz hat nächsten Dienstag den Professor hier zu Abend, da könnt ihr vielleicht auch kommen. Ich fahre, wie gesagt, heute Nacht. Ja, Dienstag. Nein, ich wollte nur sagen, ich fahre heute Nacht. Es hat gar nichts damit zu tun. Ich dachte, ihr könntet dann auch kommen. Ja, nun sagen wir also, obwohl ich nicht da bin, ne? Ja, das weiß ich doch, dass ihr nicht so seid. Und wenn, es sind doch unruhige Zeiten und alle Leute passen so auf. Ihr kommt also. Wenn Max kann. Er wird schon können. Der Professor ist auch da. Sag's ihm. Ich muss jetzt abhängen. Also, adieu. Bist du's, Gertrud? Hier, Judith. Entschuldige, dass ich dich störe. Danke. Ich wollte dich fragen, ob du nach Fritz sehen kannst. Ich verreise für ein paar Monate. Ich denke, du als seine Schwester? Warum möchtest du nicht? So wird es aber doch nicht aussehen, bestimmt nicht für Fritz. Natürlich weiß er, dass wir nicht gut standen, aber... Dann wird er dich eben anrufen, wenn du willst. Ja, das will ich ihm sagen. Es ist alles ziemlich in Ordnung. Die Wohnung ist ja ein bisschen zu groß. Was in seinem Arbeitszimmer gemacht werden soll, weiß Ida. Lass sie da nur machen. Ich finde sie ganz intelligent und erst gewöhnt an sie. Und noch was, Ich bitte dich, das nicht falsch aufzunehmen, aber er spricht nicht gern vor dem Essen. Könntest du daran denken? Ich hielt mich da immer zurück. Ich möchte nicht gern darüber diskutieren jetzt. Mein Zug geht bald. Ich habe noch nicht fertig gepackt, weißt du. Sieh auf seine Anzüge. Und erinnere ihn, dass er zum Schneider gehen muss. Er hat einen Mantel bestellt. Und sorg, dass in seinem Schlafzimmer noch geheizt wird. Er schläft immer bei offenem Fenster. Und es ist zu kalt. Nein, ich glaube nicht, dass er sich abhärten soll. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Ich danke dir sehr, Gertrud. Und wir schreiben uns ja immer mal wieder. Adieu. Anne? Ist Judith... Ich fahre jetzt. Nein, es muss schon sein. Es wird zu schwierig. Zu schwierig. Ja. Nein, Fritz will es nicht. Er weiß noch gar nicht. Ich habe einfach gepackt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er viel sagen wird. Es ist einfach zu schwierig für ihn, rein äußerlich. Darüber haben wir nichts verabredet. Wir sprachen doch überhaupt nie darüber. Nie. Nein, er war nicht anders, im Gegenteil. Ich wollte, dass ihr euch seiner ein wenig annehmt, die erste Zeit. Ja, sonntags besonders. Und redet ihm zu, dass er umzieht. Die Wohnung ist zu groß für ihn. Ich hätte gern noch Adieu gesagt, aber du weißt ja, der Portier. Also, Adieu. Nein, komm nicht auf die Bahn. Auf keinen Fall. Adieu. Ich schreibe mal. Sicher. Ja. Und Fritz. Ich fahre jetzt also, Fritz. Ich bin vielleicht schon zu lang geblieben, das musst du entschuldigen. Aber... Nein. Fritz... Du solltest mich nicht mehr halten. Du kannst es nicht. Es ist klar, dass ich dich zugrunde richten werde. Ich weiß, du bist nicht feige. Die Polizei fürchtest du nicht. Aber es gibt Schlimmeres. Sie werden dich nicht ins Lager bringen. Aber sie werden dich nicht mehr in die Klinik lassen. Morgen oder übermorgen. Du wirst nichts sagen dann, aber du wirst krank werden. Ich will dich nicht hier herumsitzen sehen, Zeitschriften blätternd. Es ist reiner Egoismus von mir, wenn ich gehe, sonst nichts. Sag nichts. Sage nicht, du bist unverändert. Du bist es nicht. Vorige Woche hast du ganz objektiv gefunden, der Prozentsatz der jüdischen Wissenschaftler sei gar nicht so groß. Mit der Objektivität fängt es immer an. Warum sagst du mir jetzt fortwährend, ich sei nie so nationalistisch jüdisch gewesen wie jetzt? Natürlich bin ich das. Es steckt ja so an. Oh, Fritz, was ist mit uns geschehen? Ich habe dir nicht gesagt, dass ich fort will. Seit langem fort will, weil ich nicht reden kann, wenn ich dich ansehe, Fritz. Ich komme mir dann so nutzlos vor zu reden. Es ist doch alles schon bestimmt. Was ist denn eigentlich in Sie gefahren? Was wollen Sie in Wirklichkeit? Was tue ich Ihnen? Ich habe mich doch nie in die Politik gemischt. War ich für Thälmann? Ich bin doch eins von diesen Bourgeois-Weibern, die Dienstboten halten und so weiter. Plötzlich sollen nur noch die Blonden das sein dürfen. In der letzten Zeit habe ich oft daran gedacht, wie du mir vor Jahren sagtest, es gebe wertvolle Menschen und weniger wertvolle. Und die einen bekämen Insulin, wenn sie Zucker haben, und die anderen bekämen keins. Das habe ich eingesehen. Ich Dummkopf. Jetzt haben sie eine neue Einteilung dieser Art gemacht und jetzt gehöre ich zu den Wertloseren. Das geschieht mir recht. Ja, ich packe. Du musst nicht tun, als ob du das nicht gemerkt hättest die letzten Tage. Fritz, alles geht nur eins nicht, dass wir in der letzten Stunde, die uns bleibt, einander nicht in die Augen sehen. Das dürfen sie nicht erreichen. Die Lügner, die alle zum Lügen zwingen. Vor 10 Jahren, als jemand meinte, das sieht man nicht, dass ich eine Jüdin bin, sagtest du schnell, doch, das sieht man. Und das freut einen. Das war Klarheit. Warum jetzt um das Ding herumgehen? Ich packe, weil sie dir sonst die Oberarztstelle wegnehmen. Und weil sie dich schon nicht mehr grüßen in deiner Klinik und weil du nachts schon nicht mehr schlafen kannst. Ich will nicht, dass du mir sagst, ich soll nicht gehen. Ich beeile mich, weil ich dich nicht noch sagen hören will, ich soll gehen. Das ist eine Frage der Zeit. Charakter, das ist eine Zeitfrage. Er hält so und so lang, genau wie ein Handschuh. Es gibt gute, die halten lang, aber sie halten nicht ewig. Ich bin übrigens nicht böse. Doch. Ich bin's. Warum soll ich alles einsehen? Was ist schlecht an der Form meiner Nase und der Farbe meines Haares? Ich soll weg von der Stadt, wo ich geboren bin, damit sie keine Butter zu geben brauchen. Was seid ihr für Menschen? Ja, auch du. Ihr lasst euch von Halbwilden kommandieren, dass ihr die Welt erobern sollt, aber nicht die Frau haben dürft, die ihr haben wollt. Künstliche Atmung und jeder Schuss ein Russ. Ihr seid Ungeheuer und Speichellecker von Ungeheuern. Ja, das ist unvernünftig von mir, aber was hilft einer solchen Welt die Vernunft? Du sitzt da und siehst deine Frau packen und sagst nichts. Die Wände haben Ohren, wie? Aber ihr sagt ja nichts. Die einen horchen und die anderen schweigen. Pfui Teufel. Ich sollte auch schweigen. Wenn ich dich liebte, schwiege ich. Ich liebe dich wirklich. Gib mir die Wäsche dort. Das ist Reizwäsche. Ich werde sie brauchen. Ich bin 36. Das ist nicht so alt, aber viel experimentieren kann ich nicht mehr. Mit dem nächsten Land, in das ich komme, darf es nicht mehr so gehen. Der nächste Mann, den ich kriege, muss mich behalten dürfen. Und sage nicht, du wirst Geld schicken. Du weißt, das kannst du nicht. Und du sollst auch nicht tun, als wäre es nur für 4 Wochen. Das hier dauert nicht nur 4 Wochen. Du weißt es. Und ich weiß es auch. Sage also nicht, es sind schließlich nur ein paar Wochen, während du mir den Pelzmantel gibst, den ich doch erst im Winter brauchen werde. Und reden wir nicht vom Unglück. Reden wir von Schande. Oh, Fritz.
Was machst du denn? Räumst du?
Nein.
Warum packen?
Ich möchte weg.
Was heißt das?
Wir haben doch gesprochen gelegentlich, dass ich für einige Zeit weggehe. Es ist doch nicht mehr sehr schön.
Das ist doch Unsinn.
Soll ich bleiben?
Wohin willst du denn?
In Amsterdam. Eben weg.
Aber dort hast du doch niemanden.
Nein.
Warum willst du denn nicht hier bleiben? Meinetwegen musst du bestimmt nicht gehen.
Nein.
Du weißt doch, dass ich unverändert bin. Weißt du das, Judith?
Ja.
Und es ist nicht sonst, was dich weggehen macht?
Das weißt du.
Vielleicht ist es nicht so dumm. Du brauchst ein Aufschnaufen. Hier erstickt man. Ich hole dich. Wenn ich nur 2 Tage jenseits der Grenze bin, wird mir schon besser sein.
Ja, das solltest du.
Allzu lang geht das hier überhaupt nicht mehr. Von irgendwoher kommt der Umschwung. Das klingt alles wieder ab wie eine Entzündung. Es ist wirklich ein Unglück.
Sicher? Hast du Schöck getroffen?
Ja, das heißt nur auf der Treppe. Ich glaube, er bedauert schon wieder, dass sie uns geschnitten haben. Er war direkt verlegen. Auf die Dauer können sie uns Intellektbestien doch nicht so ganz niederhalten. Mit völlig rückgratlosen Wracks können sie auch nicht Krieg führen. Die Leute sind nicht mal so ablehnend, wenn man ihnen fest gegenübertritt. Wann willst du denn fahren?
9:15 Uhr.
Und wohin soll ich das Geld schicken?
Vielleicht Hauptpostlager in Amsterdam.
Ich werde mir eine Sondererlaubnis geben lassen. Zum Teufel, ich kann doch nicht meine Frau mit 10 Mark im Monat wegschicken. Schweinerei, das Ganze. Mir ist scheußlich zumute.
Wenn du mich abholen kommst, das wird dir gut tun.
Einmal eine Zeitung lesen, wo was drinsteht.
Gertrud habe ich angerufen. Sie wird nach dir sehen.
Höchst überflüssig, wegen der paar Wochen.
Jetzt gib mir den Pelzmantel herüber, willst du?
Da. Schließlich sind es nur ein paar Wochen.
Der Spitzel. Es kommen die Herren Professoren. Der Pimpf nimmt sie bei den Ohren und lehrt sie Brust heraus stehen. Jeder Schüler ein Spitzel. Sie müssen von Himmel und Erde nichts wissen. Aber wer weiß was auf wen? Dann kommen die lieben Kinder. Sie holen die Henker und Schinder und führen sie nach Haus. Sie zeigen auf ihre Väter und nennen sie Verräter. Man führt sie gefesselt hinaus. 1935. Regnerischer Sonntagnachmittag. Der Mann, die Frau und der Knabe nach dem Essen. Das Mädchen kommt herein.
Herr und Frau Klimt lassen fragen, ob die Herrschaften zu Hause sind.
Nein.
Du hättest selber ins Telefon gehen sollen. Sie wissen doch, dass Sie jetzt noch nicht weggegangen sein können.
Wieso können wir nicht weggegangen sein?
Weil es regnet.
Das ist doch kein Grund.
Wohin sollen wir denn gegangen sein? Das werden Sie sich doch jetzt sofort fragen.
Da gibt es doch eine ganze Menge Stellen.
Warum gehen wir dann nicht weg?
Wo sollen wir denn hingehen?
Wenn es wenigstens nicht regnete.
Und wohin sollte man schon gehen, wenn es nicht regnete?
Früher konnte man sich doch wenigstens mit jemandem treffen. Es war falsch, dass du nicht ans Telefon gingst. Jetzt wissen sie, dass wir sie nicht hier haben wollen.
Und wenn sie es wissen?
Dann ist es unangenehm, dass wir uns gerade jetzt von ihnen zurückziehen, wo alles sich von ihnen zurückzieht.
Wir ziehen uns nicht von Ihnen zurück.
Warum sollen Sie dann nicht herkommen?
Weil mich dieser Klimsch zu Tode langweilt.
Früher hat er dich nicht gelangweilt.
Früher. Mach mich nicht nervös mit einem ewigen Früher.
Jedenfalls hättest du ihn früher nicht geschnitten, weil ein Verfahren von der Schulinspektion gegen ihn läuft.
Du willst also sagen, ich bin feige? Dann ruf sie doch an und sage, wir sind eben zurückgekommen wegen des Regens.
Sollen wir Lemke fragen, ob sie herüberkommen wollen?
Damit sie uns wieder nachweisen, dass wir nicht luftschutzfreudig genug sind.
Klaus Heinrich, lass das Radio.
Dass es heute regnen muss, das ist eine Katastrophe. Aber man kann eben nicht in einem Land leben, wo es eine Katastrophe ist, wenn es regnet.
Meinst du, das hat viel Sinn, mit solchen Äußerungen um dich zu werfen?
In meinen vier Wänden kann ich äußern, was mir passt. Ich lasse mir nicht in meinem eigenen Heim das Wort...
Der Kaffee. Danke.
Müssen wir ein Mädchen haben, dessen Vater Blockwart ist?
Darüber haben wir doch, denke ich, genug gesprochen. Das Letzte, was du sagtest, war, das habe seine Vorteile.
Was ich alles gesagt haben soll. Sag so etwas nur deiner Mutter und wir können in den schönsten Salat kommen.
Was ich mit meiner Mutter spreche, das... Lassen Sie nur, Erna. Sie können ruhig gehen. Ich mache das schon.
Vielen Dank, gnädige Frau. Machen alle Geistlichen das, Papa?
Was?
Was hier steht?
Was liest du denn?
Aber unser Gruppenführer hat gesagt, was in dieser Zeitung steht, können wir alle wissen.
Das ist für mich nicht maßgebend, was der Gruppenführer gesagt hat. Was du lesen kannst und was du nicht lesen kannst, entscheide ich.
Hier hast du 10 Pfennig, Klaus Heinrich, geh und kauf dir was.
Aber es regnet doch.
Wenn diese Berichte über die Priesterprozesse nicht aufhören, dann werde ich die Zeitung überhaupt abbestellen.
Und welche willst du abonnieren? Es steht doch in allen.
Wenn in allen Zeitungen solche Schweinereien stehen, dann werde ich eben keine Zeitung mehr lesen. Weniger wissen werde ich dann auch nicht, was auf der Welt los ist.
Es ist nicht so schlecht, wenn sie ausräumen.
Ausräumen? Das ist doch alles nur Politik.
Jedenfalls geht es uns nichts an. Schließlich sind wir evangelisch.
Für das Volk ist das nicht gleichgültig, wenn es nicht mehr an eine Sakristei denken kann, ohne an diese Scheußlichkeiten zu denken.
Was sollen sie denn machen, wenn so etwas passiert?
Was sie machen sollen? Vielleicht können sie einmal vor ihrer eigenen Tür kehren. In ihrem braunen Haus soll auch nicht alles sauber sein, höre ich.
Aber das ist doch nur der Beweis der Gesundung unseres Volkes, Karl.
Gesundung? Nette Gesundung. Wenn die Gesundheit so aussieht, dann ziehe ich die Krankheit vor.
Du bist heute so nervös. War in der Schule was los?
Was soll denn in der Schule los gewesen sein? Und sage bitte nicht immer, dass ich so nervös bin. Das macht ja erst nervös.
Wir sollten nicht immer streiten, Karl. Früher...
Darauf habe ich jetzt nur gewartet. Früher. Ich wünsche es weder früher, noch wünsche ich es heute, dass die Fantasie meines Kindes vergiftet wird.
Wo ist er denn überhaupt?
Wie soll ich das wissen?
Hast du ihn weggehen sehen?
Nein.
Ich verstehe nicht, wo er hin sein könnte. Klaus Heinrich?
Klaus Heinrich?
Er ist wirklich weg.
Warum soll er denn nicht weg sein?
Das regnet doch in Strömen.
Warum bist du denn so nervös, wenn der Junge mal weggeht?
Was haben wir denn geredet?
Was hat das damit zu tun?
Du bist so unbeherrscht in letzter Zeit.
Ich bin zwar nicht unbeherrscht in der letzten Zeit, aber selbst wenn ich unbeherrscht wäre, was hat das damit zu tun, dass der Junge weg ist?
Aber das weißt du doch, dass sie zuhören.
Und?
Und? Und wenn er es dann herumerzählt? Du weißt doch, dass sie jetzt immer hineinreden in sie, in der HJ. Sie werden doch direkt aufgefordert, dass sie alles melden. Es ist komisch, dass er so still weggegangen ist.
Unsinn.
Hast du nicht gesehen, wann er fort ist?
Er hat sich eine ganze Zeit lang am Fenster herumgedrückt.
Ich möchte wissen, was er noch mit angehört hat.
Aber er weiß doch, was geschieht, wenn Leute angezeigt werden.
Und der Junge, von dem Schmulkes erzählt haben? Sein Vater soll noch immer im Lager sein. Wenn wir nur wissen, wie lange er im Zimmer war.
Das ist ja alles Unsinn.
Klaus Heinrich!
kann mir nicht denken, dass er, ohne ein Wort zu sagen, einfach so hingeht. So ist er nicht.
Vielleicht ist er bei einem Schulkameraden.
Dann kann er nur beim Mummermann sein. Ich rufe an.
Ich halte das Ganze für falschen Alarm.
Hier Frau Studienrat Furke. Guten Tag, Frau Mummermann. Ist Klaus Heinrich bei Ihnen? Nein? Dann kann ich mir aber gar nicht denken, wo der Junge ist. Sagen Sie, Frau Mummermann, hat das HJ-Lokal Sonntagnachmittag offen? Ja? Vielen Dank. Dann will ich mal dort nachfragen.
Was kann er schon gehört haben?
Du hast doch über die Zeitung gesprochen. Das über das braune Haus hättest du nicht sagen dürfen. Empfindet doch so national.
Was soll ich über das braune Haus gesagt haben?
Dass dort nicht alles sauber ist.
Das kann doch nicht als Angriff ausgelegt werden. Nicht alles sauber oder, wie ich abschwächend sagte, nicht alles ganz sauber, was schon einen Unterschied macht, und zwar einen beträchtlichen. Das ist doch mehr eine spaßhafte Bemerkung volkstümlicher Art, sozusagen in der Umgangssprache. Das bedeutet nicht viel mehr, als dass sogar dort wahrscheinlich einiges nicht immer und unter allen Umständen so ist, wie es der Führer will. Den nur wahrscheinlichen Charakter brachte ich übrigens mit voller Absicht dadurch zum Ausdruck, dass ich, wie ich mich deutlich erinnere, formulierte, es soll dort ja auch nicht alles ganz, ganz im abschwächenden Sinne gebraucht, sauber sein. Soll sein, nicht ist. Ich kann nicht sagen, dass dort etwas nicht sauber ist, da fehlt jeder Beweis. Wo Menschen sind, gibt es Unvollkommenheiten. Mehr habe ich nicht angedeutet. Und auch das nur in abgeschwächtester Form. Und überdies hat der Führer selber bei einer gewissen Gelegenheit seine Kritik in dieser Richtung ungleich schärfer formuliert.
Ich verstehe dich nicht. Mit mir musst du doch nicht so sprechen.
Ich wollte, ich müsste es nicht. Ich bin mir nicht klar darüber, was du selber überall herumquatschst von dem, was hier zwischen diesen Wänden mal in der Erregung vielleicht gesagt werden mag. Wohlverstanden, ich bin weit entfernt, dich irgendwelcher leichtfertiger Ausstreuungen gegen deinen Mann zu bezichtigen, genau wie ich von dem Jungen keinen Augenblick annehme, dass er etwas gegen seinen eigenen Vater unternehmen könnte. Aber zwischen Übeltun und es wissen ist ja leider ein gewaltiger Unterschied.
Pass lieber auf deine Zunge auf! Die ganze Zeit zerbreche ich mir schon den Kopf darüber, ob du, dass man in Hitler-Deutschland nicht leben kann, vor oder nach dem über das braune Haus gesagt hast.
Das habe ich überhaupt nicht gesagt.
Du tust ja schon direkt, als sei ich die Polizei.
Das Wort Hitler-Deutschland stammt überhaupt nicht aus meinem Sprachschatz.
Und das mit dem Blockwart? Und dass in den Zeitungen lauter Lügen stehen? Und dass du neulich über den Luftschutz gesagt hast? Der Junge hört ja überhaupt nichts Positives. Das ist ja überhaupt nicht gut für ein jugendliches Gemüt, das dadurch nur zersetzt wird. Wo der Führer immerfort betont, Deutschlands Jugend ist Deutschlands Zukunft. Der Junge ist ja wirklich eigentlich nicht so, dass er einfach hinläuft und einem anzeigt. Das ist ganz übel.
Aber rachsüchtig ist er.
Wofür sollte er denn Rache nehmen?
Weiß der Teufel, da gibt's doch immer was. Vielleicht, weil ich ihm seinen Laubfrosch weggenommen habe.
Aber das ist doch schon eine Woche her.
Aber so etwas merkt er sich.
Warum hast du ihn ihm auch weggenommen?
Weil er ihm keine Fliegen fing. Er ließ ihn verhungern.
Er hat aber auch wirklich zu viel zu tun.
Dafür kann doch der Frosch nichts.
Aber er hat doch schon gar nicht mehr davon geredet. Und ich habe ihm doch eben erst 10 Pfennig gegeben. Er kriegt doch alles, was er will.
Tja, das ist Bestechung.
Was meinst du damit?
Sie werden doch sofort sagen, wir haben versucht, ihn zu bestechen, damit er seinen Mund hält.
Was meinst du denn, dass wir dir machen können?
Na, alles. Da gibt es doch keine Grenzen. Großer Gott, und da soll mein Lehrer sein, Erzieher der Jugend. Furcht habe ich vor ihr.
Aber gegen dich liegt doch nichts vor.
Gegen alle liegt was vor, alle sind verdächtig. Es genügt doch, dass der Verdacht besteht, dass einer verdächtig ist.
Aber ein Kind ist doch kein zuverlässiger Zeuge. Ein Kind weiß doch überhaupt nicht, was es daherredet.
Das sagst du? Aber seit wann brauchen Sie einen Zeugen für irgendwas?
Können wir nicht ausdenken, was du gemeint haben kannst bei deinen Bemerkungen? Ich meine, er hat dich dann eben missverstanden.
Was kann ich denn gesagt haben? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. An allem ist der verdammte Regen schuld. Man wird eben missmutig. Schließlich bin ich doch der Letzte, der etwas gegen den seelischen Aufschwung äußern würde, den das deutsche Volk heute erlebt. Ich habe schon Ende 1932 das Ganze vorausgesagt.
Karl, wir haben nicht die Zeit dazu, jetzt darüber zu sprechen. Wir müssen uns alles genau zurechtlegen, und zwar sofort. Wir dürfen keine Minute verlieren.
Ich kann es mir nicht denken von Klaus Heinrich.
Also zuerst das mit dem braunen Haus und den Schweinereien.
Ich habe doch kein Wort von Schweinereien gesagt.
Du hast gesagt, die Zeitung ist voll von Schweinereien und du willst sie abbestellen.
Ja, die Zeitung, aber nicht das braune Haus.
Kannst du nicht gesagt haben, dass du diese Schweinereien in den Sakristeien missbilligst? Und überhaupt, hast du dem Jungen gesagt, lass das Radio und nimm dir lieber die Zeitung vor? Weil du auf dem Standpunkt stehst, dass die Jugend im Dritten Reich mit klaren Augen betrachten soll, was um sie herum vorgeht.
Das hilft ja alles nicht.
Karl, du musst stark sein, wie es der Führer immer...
Ich kann doch nicht vor die Schranken des Gerichts treten und auf dem Zeugenstand steht mein eigen Fleisch und Blut und zeugt wieder mich. Der Verkehr mit den Klimtsch war ein großer Leichtsinn.
Aber dem ist doch gar nichts passiert.
Ja, aber die Untersuchung schwebt schon.
Wenn alle, über die irgendwann eine Untersuchung geschwebt hat, verzweifeln wollten.
Meinst du, der Blockwart hat was gegen uns?
Du meinst? Er hat zu seinem Geburtstag erst eine Kiste Zigarren bekommen. Und das Neujahrsgeld war auch reichlich.
Gaufs nebenan haben 15 Mark gegeben.
Die haben aber auch noch 32 den Vorwärts gelesen. Und noch im Mai 33 haben sie schwarz-weiß-rot geflaggt.
Das Telefon.
Soll ich hingehen?
Ich weiß nicht.
Er kann da anrufen.
Wart noch mal ab. Wenn es noch einmal klingelt, kannst du ja hingehen. Das ist doch kein Leben mehr.
Karl?
Einen Judas hast du mir geboren. Da sitzt er bei Tisch und horcht, während er die Suppe löffelt, die wir ihm hinstellen, und merkt sich alles, was seine Erzeuger sagen. Der Spitzel!
Das darfst du nicht sagen! Meinst du, wir sollen irgendwelche Vorbereitungen treffen?
Meinst du, dass sie gleich mitkommen?
Das ist doch möglich.
Vielleicht soll ich mein eisernes Kreuz anlegen.
Auf jeden Fall, Karl. Aber... in der Schule liegt doch nichts gegen dich vor.
Wie soll ich das wissen? Ich bin ja bereit, alles zu lehren, was sie gelehrt haben wollen. Aber was wollen sie gelehrt haben? Wenn ich das immer wüsste. Was weiß ich, wie sie wollen, dass Bismarck gewesen sein soll, wenn sie so langsam die neuen Schulbücher herausbringen. Kannst du dem Dienstmädchen noch 10 Mark geben? Die horcht auch immer.
Und das Hitlerbild... sollten wir es nicht über den Schreibtisch hängen? Das sieht besser aus.
Ja, mach das. Aber wenn der Junge dann sagt, wir haben es eigens umgehängt, das würde auf Schuldbewusstsein schließen lassen. Ist da nicht die Tür gegangen?
Ich habe nichts gehört.
Doch.
Karl!
Verlier nicht die Nerven. Pack mir etwas Wäsche ein.
Oh. Was habt ihr denn?
Wo warst du?
Schokolade.
Hast du nur Schokolade gekauft?
Was denn sonst, klar?
Meinst du, er sagt die Wahrheit?
Winterhilfe.
Die Winterhelfer treten mit Fahnen und Trompeten auch in das ärmste Haus. Sie schleppen stolz erpresste Lumpen und Speisereste für die armen Nachbarn heraus. Die Hand, die ihren Bruder erschlagen, reicht, dass sie sich nicht beklagen, eine milde Gabe in Eil. Es bleiben die Almosen wecken ihnen im Halse stecken. Und auch das Hitlerheil. Karlsruhe, 1937. In die Wohnung einer alten Frau, die mit ihrer Tochter am Tisch steht, bringen zwei SA-Leute ein Paket der Winterhilfe.
So, Mutter, das schickt Ihnen der Führer.
Damit Sie nicht sagen können, er sorgt nicht für Sie.
Dankeschön. Dankeschön. Kartoffeln, Erna und ein Wollschumper und Äpfeln.
Und ein Brief vom Führer. Mit was drinnen? Machen Sie mal auf.
Ja. Oh, 5 Mark. Was sagst du jetzt, Erna?
Winterhilfe.
Da müssen Sie aber auch ein Äpfelchen nehmen, junger Mann. Und Sie auch, weil Sie das gebracht haben und sind die Stiegen hochgeklettert. Anders habe ich ja nicht da. Und ich nehme auch gleich einen. Nimm doch auch einen, Erna. Steh doch nicht so rum. Jetzt siehst du doch, dass es nicht so ist, wie dein Mann sagt.
Wie sagt er denn?
Gar nichts sagt er. Die Alte quatscht bloß.
Oh nein. Es ist ja auch nur die Rede von ihm. Nichts Schlimmes, wissen Sie. Was eben alle so reden. Dass die Preise ein bisschen hochgegangen sind in der letzten Zeit. Und sie hat ja auch tatsächlich aus dem Haushaltungsbuch ausgerechnet, dass sie 123 Märke mehr gebraucht hat für das Essen in diesem Jahr als im vorigen. Nicht Erna? Aber das ist ja nur, weil so aufgerüstet wird. Nicht? Ja. Was ist denn? Hab ich was gesagt?
Wo verwahren Sie denn das Haushaltungsbuch, junge Frau?
Es ist nur zu Hause. Ich zeige es niemand.
Ach, das können Sie ja doch nicht übel nehmen, dass Sie ein Haushaltungsbuch führt, nicht?
Und dass Sie Gräuelmärchen verbreitet? Das können wir wohl auch nicht übel nehmen, was?
Und dass sie besonders laut Heil Hitler gerufen hätte bei unserem Eintritt. Habe ich auch nicht gehört. Hast du?
Aber sie hat Heil Hitler gerufen. Und ich sage es auch. Heil Hitler.
Das ist ja ein nettes Marxistennest, wo wir da reingestochen haben, Albert. Das Haushaltungsbuch müssen wir uns mal näher bekicken. Kommen Sie gleich mit. Wo wohnen Sie denn?
Aber sie ist doch im 3. Monat. Sie kennen doch nicht... Na, das tun sie doch nicht. Wo sie doch das Paket gebracht haben und die Äpfel angenommen. Erna! Sie hat doch Heil Hitler gerufen. Was soll ich nur machen? Ja, Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler!
Zwei Bäcker. Dann kommen die Bäckermeister, die tragen einen Sack mit Kleister und sollen daraus backen Brot. So backen sie denn Brot, die Braven, aus Kleie, Mehl und Paragraphen und haben damit ihre Not. Landsberg, 1936, Gefängnishof. Die Sträflinge gehen im Kreise. Jeweils vorn sprechen zueinander leise zwei Sträflinge.
Du bist das auch, Bäcker? Neuer?
Ja.
Bist du auch?
Ja. Warum haben sie dich geschnappt?
Obacht. Weil ich nicht Kleie und Kartoffeln ins Brot gab. Und du? Wie lange bist du schon hier?
2 Jahre.
Und warum bist du hier? Obacht.
Weil ich Kleie ins Brot gab. Das hieß vor 2 Jahren noch Lebensmittelfälschung.
Obacht.
Bergpredigt. Es müssen die Christen mit Schrecken ihre 10 Gebote verstecken, sonst hagelt es Prügel und Spott. Sie können nicht Christen bleiben. Neue Götter vertreiben ihren jüdischen Friedensgott. Lübeck, 1937. Wohnküche eines Fischers. Der Fischer liegt im Sterben. An seinem Lager seine Frau und in SA-Uniform sein Sohn. Der Pfarrer ist da.
Sagen Sie, gibt es wirklich was danach?
Quälen Sie sich denn mit Zweifeln?
In den letzten Tagen hat er immer gesagt, es wird so viel geredet und versprochen, was soll man da glauben? Sie dürfen es ihm nicht übel nehmen, Herr Pfarrer.
Danach gibt es das ewige Leben.
Und das ist besser?
Ja.
Das muss es auch sein.
Er hat sich so gefrettet, wissen Sie?
Glauben Sie mir, Gott weiß das.
Meinen Sie? Da oben kann man dann vielleicht wieder das Maul aufmachen, wie?
Es steht geschrieben, der Glaube versetzt Berge. Sie müssen glauben, es wird Ihnen leichter dann.
Sie dürfen nicht meinen, Herr Pfarrer, dass es ihm am Glauben fehlt. Er hat immer das Abendmahl genommen. Der Herr Pfarrer meint, du glaubst gar nicht. Aber du glaubst doch, nicht?
Ja. Da ist doch sonst nichts.
Was meinen Sie damit? Da ist doch sonst nichts.
Nein, da ist doch sonst nichts. Ne? Ich meine, wenn es irgendwas gegeben hätte.
Aber was hätte es denn geben sollen?
Irgendwas?
Aber Sie haben doch Ihre liebe Frau und Ihren Sohn gehabt.
Uns hast du doch gehabt, nicht?
Ja. Ich meine, wenn irgendwas los gewesen wäre im Leben.
Ich verstehe Sie vielleicht nicht ganz. Sie meinen doch nicht, dass Sie nur glauben, weil Ihr Leben Mühsal und Arbeit gewesen ist.
Und wird es jetzt besser für die?
Sie meinen für die Jugend? Ja, das hoffen wir.
Wenn wir einen Motorkutter hätten.
Aber mach dir doch nicht noch Sorgen.
Sie sollten jetzt nicht an solche Dinge denken.
Ich muss.
Wir kommen doch durch.
Aber vielleicht gibt's Krieg.
Red doch jetzt nicht davon. In der letzten Zeit hat er immer mit dem Jungen über den Krieg geredet. Sie sind aneinander geraten darüber.
Er glaubt nicht an den Aufstieg.
Sagen Sie, will der da oben denn, dass es Krieg gibt?
Es heißt, selig sind die Friedfertigen.
Aber wenn es Krieg gibt?
Der Führer will keinen Krieg.
Wenn es also Krieg gibt?
Es gibt keinen Krieg.
Still jetzt.
Sagen Sie meinem Sohn das. Und den Friedfertigen.
Wir stehen alle in Gottes Hand. Vergessen Sie das nicht.
Sagen Sie es ihm.
Aber der Herr Pfarrer kann doch nichts gegen den Krieg machen. Sei doch vernünftig. Darüber soll man gar nicht reden in diesen Zeiten. Nicht, Herr Pfarrer.
Sie wissen doch, es sind alles Schwindler. Ich kann für mein Boot keinen Motor kaufen. In Ihre Flugzeuge, da bauen Sie Motoren ein, für den Krieg, für die Schlechterei. Und ich kann bei Unwetter nicht reinkommen, weil ich keinen Motor habe. Diese Schwindler, Krieg machen Sie.
Das müssen Sie nicht hören. Er weiß nicht mehr, was er sagt.
Beruhigen Sie sich doch, Herr Klaassen.
Sagen Sie ihm das von den Friedfertigen.
Er kann es selber lesen. Es steht in der Bergpredigt.
Er sagt, das ist alles von einem Juden und gilt nicht.
Fang doch nicht wieder damit an. Er meint es doch nicht so. Das hört er eben bei seinen Kameraden.
Ja. Gilt es nicht?
Bring den Herrn Pfarrer nicht ins Unglück, Hannes. Du sollst ihn das nicht fragen.
Warum soll er ihn nicht fragen?
Gilt es? Oder nicht?
In der Schrift steht auch, gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Sie hörten Furcht und Elend des Dritten Reiches von Bertolt Brecht mit Luise Martini, Walter Riss, Hans Museus, Maria Singer, Karl-Walter Dies, Wolfram Besch, Georges Urth, Hubert Berger, Dieter Hoffinger, Christian Lichtenberg, Sine Seidel, Gunvor Raffelsberger, Gustl Weishappel, Eva Hörbiger, Werner Friedl und Thomas Oeser. Regie Klaus Gmeiner. Das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1978. Noch unsere Hinweise. Heute Abend in den Nachtbildern um 22.05 Uhr hören Sie Gedichte von Sophie Reyer, Musica Femina, eine literarische Würdigung von Komponistinnen aller Genres, Zeiten und Länder. Und morgen in Du holde Kunst liest Lilith Hesle Gedichte von Nelly Sachs. Wer von uns darf trösten, ist der Titel dieser von Gudrun Hampöck und Stefanie Madertaner gestalteten Sendung.
Fünf